Mir bedeutet das immer so viel, Sie heute zu treffen. Wenn ich Sie so sehe, man aufeinander zugeht und sich grüßt, ich denke, Sie empfinden das auch so. Und doch ist das Wichtigste, dass wir heute den lebendigen Gott finden, ihm begegnen. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wir wollen miteinander ein Loblied Gottes singen. 485. Wie groß ist es, allmächtigen Güte? 485, die ersten beiden Verse und den vierten. Wir wollen beten. Du, unser lieber himmlischer Vater, du heiliger, ewiger Gott, wir wollen dir an diesem Morgen danken für deine große Güte, die wir nicht nur täglich, sondern jeden Augenblick erfahren. Du überschüttest uns mit so vielem Guten. Wir haben zu essen, wir sind versorgt, du gibst uns Gesundheit und Lebenskraft. Und doch wollen wir dich preisen auch über deiner großen Geduld mit uns. Du hast in den zurückliegenden Tagen uns nicht verstoßen, uns nicht fallen lassen, trotz unserer Schuld, trotz unserer Versäumnisse. Und wir kommen jetzt zu dir, weil wir dich suchen wollen und deine Güte ganz neu erfahren wollen. Stärke uns und ermutige uns. Mach uns fröhlich, am meisten über deinem wunderbaren Vergeben. Du kannst auslöschen, was uns belastet, was uns beschwert, was uns bedrückt. Auch die Schuld, die uns von dir trennt, die Sünde, die uns anklagt in deinem Licht. Wir freuen uns, Herr, dass wir ganz neu dir jetzt begegnen dürfen. Und so wollen wir in der Stille dir das bringen, was uns ganz persönlich beschwert und belastet. Wir beten in der Stille. Die auf dich harren, kriegen neue Kraft. Amen.
Gleich unser zweites Lied und wollten Sie einladen, den Refrain mit uns mitzusingen. Der heißt, Jesus ist immer noch größer, Jesus ist immer noch größer und noch einmal, Jesus ist immer noch größer, ja, Jesus behält den Sieg. Wir singen es Ihnen vor mit den Kindern und wir machen es nachher so, dass immer die Kinder einmal vorsingen und Sie die Wiederholung bekräftigend mitsingen.
Jesus ist immer noch größer. Jesus ist immer noch größer.
dürft ihr rüber in die Kinderkirche. Das ist schön. Das geht mit uns auch in die kommende Woche. Und das können wir behalten. Wir staunen, wie ihr die ganzen Verse auswendig könnt. Wir sind schon froh, wenn wir den Refrain noch behalten können. Aber da haben wir das Wichtigste. Zum nächsten Punkt. Vor Jahren haben wir hier einen aus unserer Gemeinde aus seinem Leben erzählen lassen und das hat sehr viel Echo gegeben. Ich war in der vergangenen Woche in einem Kreis von ehemaligen Alkoholabhängigen und war überrascht, wie durch dieses Wort damals eine ganze Reihe den Weg zur wunderbaren Befreiung gefunden haben. Vielleicht waren das manchmal nur Leute aus dem Gottesdienst, die wieder andere dann mit unserem Herrn Taube in Verbindung gebracht haben. Ich war so beeindruckt, dass ich ihn gebeten habe, er möge doch hier noch einmal erzählen aus seinem Leben. Darf ich Sie bitten, Herr Taube?
Ja, liebe Gemeinde, vor 4,5 Jahren stand ich hier oben und durfte Ihnen berichten, wie es mir ergangen ist mit meiner Krankheit und wie Jesus mir in wunderbarer Weise geholfen hat. Heute kann ich als Dank für seine Hilfe anderen helfen. Und Bruder Schöpfuch hat schon von dem Echo erzählt, dass damals diese Worte gefunden haben. Ich betreue heute eine Gruppe ehemals Alkoholabhängiger und ihrer Angehörigen zusammen mit meiner Frau. Diese Gruppe will ihr Leben mit Jesus gehen. Wir versuchen, unsere täglichen Sorgen mit Gottes Wort und Hilfe zu lösen. Zumindest aber die aufkommenden Probleme zu verstehen und annehmen zu können. Und was wollen wir heute? Wir wollen nicht nur für uns da sein, für uns trocken sein und nüchtern. Es ist unsere Verpflichtung, Informationen zu liefern, Wege zu weisen und Beispiele zu geben. Und deshalb möchte ich Sie einfach einladen, wenn Sie irgendwo in Ihrem Bekanntenkreis jemand haben, der irgendwelche Abhängigkeit von Suchtmitteln hat, dann besprechen Sie das mit Pfarrer Schöpfuch. Er weist Sie dann weiter oder rufen Sie mich an. Mein Name ist Roland Taube, ich komme im Telefonbuch. Telefonnummer können Sie sich doch nicht merken, aber der Name Taube, den können Sie sicher merken. Wir können nicht allen helfen. Viele haben sogenannte Helfer, falsche Helfer. Die Freunde, die Verwandten, die Bekannten, die aus Scham sagen, das darf nicht an die Öffentlichkeit, das packen wir alleine. Und wenn Sie irgendeinen treffen in Ihrem Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis, der zu Ihnen sagt, du bist derjenige, der mich versteht, dann hat er sich schon im Sack als Co-Alkoholiker oder als Co-Abhängigen. Denn wenn Sie ihn verstehen und gute Worte geben, da helfen Sie ihm nicht. Mein Freund Dr. Lechler hat einmal gesagt, es ist wichtig für einen Kranken, besonders, ganz besonders für einen Suchtkranken, dass er nicht das bekommt, was er will, sondern das, was er braucht. Wir arbeiten zusammen mit Therapeuten der evangelischen Beratungsstelle in Stuttgart und mit Ärzten. Also wir selber sind nicht die Heiler, sondern die Vermittler. Wir können, wie schon gesagt, Wege weisen. Ich darf Ihnen kurz ein Beispiel aus meiner Arbeit erzählen. In diesem Jahr wurde ich gerufen in eine Familie. Die Mutter trinkt, 55 Jahre alt. Der Sohn trinkt, 29 Jahre alt. Tja, da stand ich nun Woche für Woche mehrere Hausbesuche, Gespräche und kein Erfolg. Warum? Sie konnten sich den Alkohol selber besorgen. Dazu waren sie noch in der Lage. Zu essen konnten sie sich nichts besorgen. Da hatten sie keine Zeit dafür. Die Verwandtschaft, die half dann immer mit, die hat ihnen was zu essen gebracht. Wir können doch die nicht verhungern lassen. Sie haben denen nicht geholfen, sondern sie haben das Leiden verlängert. Eines Tages, ich habe dann mit die Verwandtschaft beärgert, lass doch das sein. Das ist zwar ein paradoxer Weg, aber es ist der einzige Weg, der hilft. Dann kam zuerst der Zusammenbruch der Frau, Einlieferung ins Bürgerhospital, innere Abteilung zum Aufbau 3 Wochen, dann die Station der Alkoholabhängigen und jetzt Psychiatrie, nur noch bedingt therapiefähig. Als der Sohn allein war und ihm auch niemand mehr geholfen hat, kam bei ihm der Zusammenbruch, da war es dann schlimmer. Einlieferung, Intensivstation. Und da stehen Sie mal an der Intensivstation am Bett eines Kranken, der Sie dann fragt, muss ich jetzt sterben? Da weiß ich auch keine Antwort. Da kann ich das nur wieder Gott übergeben und bitten, dass er uns hilft. So also sieht in groben Zügen unsere Arbeit aus. Und ich möchte Sie einfach bitten, dass Sie hier für solche Sachen etwas sensibler werden, dass Sie nicht gleich jeden verurteilen, der mal einen Rausch hat. Wir sind zum Beispiel also nicht gegen Alkohol. Ich finde Alkohol für diejenigen, die es vertragen können, was Gutes. Ein gutes Viertele zum Essen oder ein Bier zum Vesper, das kann hervorragend sein. Und da ist nichts dagegen einzuwenden. Bloß bei vielen führt es zu Missbrauch, weil sie nicht damit umgehen können. Führt es dann zur Sucht. Zum Abschluss möchte ich Ihnen eigentlich nur ein paar Zahlen sagen, die Sie vielleicht ein bisschen betroffen machen, dass Sie mehr drüber nachdenken und das nicht so an sich runterlaufen lassen und sagen, was Gott, mir das auch. In der Bundesrepublik, also ohne die neuen Bundesländer, ist jeder 7. Arbeitnehmer hat Alkoholprobleme. Das kostet uns bzw. den Staat, die Krankenkassen im Jahr zwischen 75 und 150 Milliarden D-Mark. Zahlen, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Circa 2 Millionen Leute in der Bundesrepublik sind permanent alkoholabhängig. Da kommen auf 2 Männer eine Frau, so ist das Verhältnis. Medikamentenabhängig sind in der Bundesrepublik 600.000 bis 800.000 Personen. Und da ist jetzt das Verhältnis ganz anders. Davon sind 75% Frauen. 36% der Bundesbürger rauchen über 15 Zigaretten täglich. Und das Erstaunliche ist da, dass bei den Männern ist es rückläufig. Dafür nimmt das Rauchen bei den Frauen und Jugendlichen zu. Die illegalen Drogen, die immer so hochgespielt werden, die in der Zeitung, lesen Sie fast jeden Tag, diese Woche wieder Razzia in Stuttgart, paar Kleindealer gefasst, aber sonst nichts. Die Toten, die kommen immer mit einer Überschrift in der Zeitung. Das sind in Stuttgart vielleicht 30, wenn es hochkommt, 35 Tote im Jahr. Ist sehr bedauernswert. Von den 150 Alkoholtoten, die in Stuttgart jährlich sterben, da lesen Sie nichts in der Zeitung. Oder den 20.000 Alkoholtoten in der Bundesrepublik, haben Sie das schon gelesen? Tja, das sind Zahlen, die betroffen machen. Und deshalb sollten wir alle irgendwo mithelfen. Es geht hier nachher auch um das Opfer des heutigen Tages, das für den Hort der Hoffnung ist, dass wir hier mithelfen, Leuten zu helfen, die ihre ganze Kraft in den Dienst dieser Abhängigkeitsarbeit gestellt haben.
Vielen Dank, wenn Sie im Telefonbuch schauen. Taube, nicht, dass Sie die Vögel verwechseln, der Adler oder so. Taube, Malermeister, Stuttgart 60, Untertürkheim. So, jetzt singen wir 128. Das Anbetungslied, Vers 4 und dann 6, 7 und 8. 128. Wenn wir solch ein Lied singen, dann hoffe ich, dass das auch wahr ist, was Sie da singen. Ich habe die Sehnsucht, dass Gottes Strahlen mein Leben durchdringen und das treibt mich um. Oder treiben Sie andere Dinge um? Kämpfen Sie mit schmutzigen Gedanken? Ringen Sie dauernd mit Niederlagen und werden doch nicht fertig? Oder ja, das Thema unseres Gottesdienstes, wir haben heute in der Reihe von der Wüstenwanderung des Volkes Israel, 2. Mose 33. Mose ist auf dem Sinai, davor hat sich das furchtbare ereignet, dass Aaron ein Götzenbild, ein goldenes Kalb errichten lässt und das wird dann angebetet. Wir lesen von Vers 12. bis zum Schluss des Kapitels. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf. Gott hatte nochmal den Auftrag an Mose vorher bekräftigt, er soll jetzt das widerspenstige und störrische Volk dennoch nach Kanaan hinaufführen. Du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Gott sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führ uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das ist ein Name Gottes, das ist ein Firmenzeichen. Und Gott sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Die Verkehrsplaner in Stuttgart und an vielen anderen Orten der Bundesrepublik, die haben endlich ein Rezept gefunden, wie man den Verkehr beherrschen kann. Sie wissen doch, wie das Rezept heißt. Möglichst viele Ampeln auf Rot stellen und möglichst viele Straßen so eng machen, dass niemand mehr durchkommt. Und dann, wenn die Leute Jahre im Stau zugebracht haben, werden die Autofahrer klug, verkaufen alle ihr Auto und die Leute gehen nur noch zu Fuß. Und so kommt es, dass man im Stau steht und in der Zwischenzeit, bis wir diesen Lernprozess durchgemacht haben, ja manchen Ärger in sie hinunterfrisst. Ich habe neulich etwas ganz Köstliches erlebt. Ich sah einen LKW-Fahrer, der saß hinter seinem Steuerrad und hatte einen dicken Schmöker, ein Buch. Neugierig wie ich bin, spickig, denke ich, jetzt interessiert mich, was der für ein schmutziges Buch liest, wenn er so gebannt da drin liest. Und ich traue meinen Augen nicht. Da steht außen auf dem Umschlag drauf, man sah das gerade so durch die Scheibe des Führerhauses, von der Herrlichkeit Gottes. Also mit dem Mann musste ich reden. Stellt sich später raus, es war ein Angehöriger der Baptistengemeinde von Schwäbisch Gmünd, der klettert aus seinem hohen Führerhaus herunter, hinter sich hat er 30 Tonnen heißen Bitumen, der dampfte da fröhlich vor sich hin und sagt, ach, das ist doch wunderschön. Gott ist überall. Ihr seid, sehen Sie den Verkehr, nicht ärgern Sie sich. Ich freue mich an Gott, an seiner Güte, an seiner Größe, an seiner Liebe. Ich habe gedacht, so muss man es machen. Man sollte sich mitten im Ärger des Alltags viel, viel mehr Zeit nehmen. Machen Sie das mitten im Gedränge. Wenn Sie von verschiedenen Leuten angerufen werden und jetzt sollten Sie alle gleichzeitig, alles gleichzeitig tun und im Geschäft geht alles drunter und drüber, dass Sie sich einen Augenblick Stille nehmen, die Tür schließen und sagen, jetzt möchte ich stille werden und die Strahlen Gottes fassen. Dass man das kann mitten im wilden Verkehr der Straße, wo es hupt und Leute drängen und sagen, du spinnst und da und geht's wieder los. Ich freue mich an der Gegenwart Gottes. Ach, was ist denn das, was diese Menschen heute erfüllt, ist doch gar nicht so wichtig. Wir können uns freuen an der Nähe Gottes. Jetzt muss ich Sie fragen, ob Sie überhaupt Gott suchen. Ob Sie Gott suchen. Spielt das in Ihrem Leben überhaupt eine Rolle oder reden Sie nur über Kirche, Pastoren und andere Christen, die Ihnen auf die Nerven fallen? Ach, wissen Sie, es gibt viele Themen, die man im Zusammenhang mit dem religiösen Bereich diskutieren kann. Aber es geht ja um was ganz anderes. Gott suchen, seine Nähe, sein mutmachendes Wort, seine Liebe wieder entdecken und sich umhüllen und umgeben lassen. Hans Brandenburg hat ein Lebensbild von Christa von Fieban geschrieben und ihm den Titel gegeben, Ich hatte Durst nach Gott. Es war ein Leben. Aber da geht es gar nicht so um die menschlichen Qualitäten einer Frau, sondern eine Frau, die auf der Suche ist in diesen Lebenstagen, die ihr geschenkt sind, Gott zu finden und dann von diesen Erfahrungen, die sie mit Gott macht, wieder etwas weiterzugeben. Mir fällt auf, dass in der Bibel auch Leute beschrieben sind, die das zum Lebensmotto gemacht haben. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir, die Erfahrung machen, er erquickt meine Seele. Mit anderen, auch womöglich mit Gläubigen, hat man viel Ärger schon erlebt, viel Enttäuschung erlebt, aber er erquickt meine Seele. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und das wollen wir heute bei Mose lernen. Mose, der zu Fuß mit einem großen Haufen quengelnder und schwieriger Leute durch die Wüste zieht, der Gott entdecken will, der Gott erleben will. Mein erster Punkt, Mose kann nichts mehr ohne Gott. Mose kann nichts mehr ohne Gott. Er macht sie auf den Weg, er geht noch einmal hinauf auf den Sinai, da wo er Gott schon einmal begegnet ist. Er hat ihn vorher nur im Zelt der Begegnung, wie es heißt, immer wieder gesprochen. Gott sprach mit ihm, so wie ein Freund mit ihm redet. Redeten sie so mit Gott, haben sie so einen vertrauten Umgang. Das ist das Geheimnis des Glaubenslebens, so mit Gott auf du und du, ganz direkt, unmittelbar. Also, Mose kann nicht ohne Gott. Und viele der modernen Menschen heute am Ende des 20. Jahrhunderts, die können prima ohne Gott. Die sagen, endlich habe ich das abgeschüttelt. Die sagen, ach Mensch, was du da von Gott redest und predigst, das ist doch nur eine Erfindung der Kirche, um die Leute abhängig zu halten. Du musst dich frei machen von Gott. Das ist das Geheimnis des Lebens. Das ist doch das Motto und das Lebensziel vieler, die wir kennen. Und es hat uns ja manchmal auch schon irgendwie eingeleuchtet, dass Menschen ohne Gott leben und alle frommen Fesseln von sich abschütteln und sagen, man muss sich ja selber verwirklichen können, man muss einfach leben ohne Gott. Man muss einfach tun, was einem selber Spaß macht, man muss sich selber verwirklichen. Und man hat ja selber seinen Kopf und kann selber sagen, was gut und richtig ist. Man kann seine Lebenspläne machen. Ihr jungen Leute, so machen doch die meisten Freunde von euch und eure Bekannten ihre Lebensgestaltung ohne Gott. Und sie bestimmen, sie sind die Autorität. Die jungen Leute selber, die sagen, was gut ist, wie man heute lebt, ob man Ehe führt und wie man es mit der Wahrheit hält und wie man es mit dem Geld macht. Das ist doch ihre Entscheidung, wie sie ihr Leben verplanen. Warum kann das Mose nicht mehr? Er hat ja sehr viel entdeckt von dieser Welt. Wie vorhin Herr Taube gesprochen hat, habe ich gedacht, das mit der Sucht ist ja eine Gefahr, die ja heute massiv über uns kommt. Alkohol, aber auch bei schmutzigen Bildern und bei vielem, was unser Gefühl bewegt. Aber merkwürdig, Schwach sind wir ja auf vielen Gebieten. Da kann es plötzlich das Geld sein, das uns völlig beherrscht. Da kann es die Ehre sein, die uns reitet. Und wir werden süchtig. Und alles andere ist uns wurscht. Und wir leben bloß noch für dieses eine. Um Macht kann es gehen. Wir wollen über andere herrschen. Gucken Sie mal an, wie das in der Ehe oft aussieht. Machtsüchtig. Mose hat ja lange Zeit am Hofe Pharaos gelebt. Er kannte den Way of Life in Ägypten. Wie es dort unter der oberen Klasse war, unter den oberen 10.000. Und da war er aufgewachsen, das war seine Lebensprägung. Er war an der Uni in Ägypten, er weiß, wie das Geisteslebens mit der Wissenschaft. Und das müssen Sie im Hintergrund haben. Er hat die Partys mitgefeiert und hat gewusst, dahinter bleibt doch immer nur die Sucht, die unerfüllte Sucht. Sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre und Liebe und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Und dann wollte er mit dem Volk Gottes Schmach leiden. Nicht, dass ich denke, es wäre ein Märtyrerleben gewesen, sondern Mose hat gemerkt, ich muss den Wert aller Werte finden. Ich muss auf der Suche sein. Und dann hat er ihn erst gefunden, als ihm Gott am Berg Horeb begegnet ist. Als er ihn gerufen hat, Mose, und dann hat er seine Schuhe ausgezogen. Und dann stand er vor Gott da und Gott redete mit ihm und hat ihn berufen. Und darum hat er seine Vergangenheit abgebrochen. Das gibt's, dass man Sucht überwindet, weil man Befriedigung gefunden haben hat, etwas, was viel mehr satt macht und viel mehr schenkt als alles, was einen bisher beherrscht hat. Und so war das bei Mose auch, als er dort in der Wüste war. Er hat ja mit Gott unsagbar viel erlebt und er war erfüllt über die helfende Hand Gottes, über seine Wunder, die so handgreiflich waren, als sie durch das Meer gezogen waren und Gott wunderbar ihnen den Weg gebahnt hat. Ja, und jetzt? Er sucht noch mehr von Gott. Er kann gar nie genug kriegen. Und jetzt muss ich Ihnen erklären, warum das auch bei gläubigen Leuten immer weitergeht. Mose hat eine ganz erschütternde Erfahrung dort am Sinai gemacht. Es war ja eigentlich feierlich, wie Gott sich dem Volk vorgestellt hat und die Stimme erklang und das Volk um den rauchenden und bebenden Sinai-Berg stand. Aber wenig später hat das Volk dort ein Götzenbild gemacht und dann sind sie in Lust um dieses Götzenbild herumgetanzt und haben gejubelt und geschrien. Und wie Mose das sah, da ereifert er sich. Wissen Sie, man kann sich so leicht ereifern, wenn man die Sünden der anderen sieht. So geht's uns ja allen. Aber Mose hat begriffen, das ist das Menschenherz. Selbst die Leute, die so viel mit Gott erlebt haben, die machen sich ein Bild von Gott nach ihren Gedanken. Und es ist so erschütternd, dass wir Menschen alle dieses böse, trotzige Herz haben. Wir verfälschen die Offenbarung Gottes. Und selbst der Bruder Moses, Aaron, der ja Priester und Theologe war, der macht mit und leitet das Volk in die falsche Richtung. Was ist das bloß um das Herz der Menschen? Und wie die Bibel immer wieder erschütternd sagt, das Herz der Gläubigen, das Herz der Frommen. Wenn das wirklich so aussieht, dass wir so unzuverlässige, falsche, verkehrte Leute sind, dass wir Gott gar nicht dienen können, dann möchte ich doch aufgeben, dann mache ich gar nicht mehr weiter, dann hat ja alles sowieso keinen Sinn, dann wird ja alles verkehrt, dann kann man ja Gott gar nicht dienen. Und wie Gott dem Mose nochmal den Auftrag gibt, führe dieses Volk hinauf, sagt Mose, jetzt Schluss, ich nimmer. Ich mache dann nimmer mit Gott. Nur unter einer Bedingung, wenn du Gott mitgehst, du kannst dieses störrische Menschenherz binden. Du kannst diese Leute hineinnehmen in deine Siegeskraft. Du kannst uns alle führen in deiner Gegenwart. Allein können wir überwinden und stark sein. Jetzt verstehen Sie bitte, warum wir hier in der Verkündigung nimmer die heute verbreiteten Durchhalteparolen weitergeben, die ja heute auch in jedem Psychotraining gelten, du musst nur mehr Selbstvertrauen haben. An dieser Stelle betrügt uns unser Selbstvertrauen. Wenn Menschen in einer zerbrechenden Ehe leben und wir sagen ihnen der Seelsorge, sie müssen eben nur mehr sich selber vertrauen und das Gute wollen, dann treiben wir sie zur Verzweiflung.
Wenn wir einem Süchtigen sagen, du musst bloß wollen, du musst dich bloß bemühen, dann treiben wir sie in den Abgrund. Das sagt uns doch die Bibel von den ersten Versen an des ersten Kapitels im ersten Mosebuch, dass das Menschenherz ein böses Ding ist, dass man das nicht steuern kann mit unserem schwachen Willen. Das ist das falsche Erziehungsrezept, wenn wir unseren Kindern sagen, du musst bloß wollen, wir können doch nicht wollen. Und darum hat sich der Mose nicht oben in einer Felsenkluft verborgen und Yoga gemacht und den Kopf zwischen die Füße geklemmt. Und gesagt, ich muss mich nur auf mich selber besinnen und die heilenden Kräfte des positiven Denkens animieren. So hat sich darauf besonnen, dass Gott der Mächtige ist, der den Stürmen gebietet, der die Welt geschaffen hat, der Herr eines trotzigen Herzens sein kann, der nicht will, dass die Werke des Teufels in dieser Welt siegen. Und darum wendet er sich an Gott und ruft ihn und sagt, ich möchte doch dich sehen, du musst doch mitgehen, du musst doch da sein. Vor vielen Jahren haben meine Frau und ich das erlebt, im Gespräch mit einer lieben, werden, feinen Frau, gebildet und vornehm, die immer wieder nicht für das Evangelium aufgeschlossen war. Die sagte, ach, Sie stellen das immer so heraus von der Schuld des Menschen. Ist es nicht so, dass wir in den fernöstlichen Religionen auch entdecken können, wie das Streben des Menschen nach dem Guten und Schönen uns höher bringt? So waren wir im Gespräch und sie blieb verschlossen für das Wort von Jesus. Und dann kam eine schwere, schwere Krankheit, die dann zum Tode führte. Ja, oft schwierig, was soll man sagen? Meine Frau hatte Mut und schrieb mit ihrer Handschrift, die man besser lesen kann als meine, auf eine Karte nur das Lied, stark ist meines Jesu Hand. Und er wird mich ewig fassen. Und von da ab, jedes Mal bei dem Besuch, war das wunderbar, wie ein Mensch anfing zu verstehen. Nicht in mir ist die Kraft, sondern in Jesus, der hat überwunden. Und wenn mein Leib jetzt zerfällt und ich in die Todestiefen falle, darf ich mich bergen in Jesus, der mich hält, der mich trägt. Und das ist auf jedem Gebiet unseres Lebens so. Das merkt Mose, ich kann die Wüstenwanderung nicht machen, wenn Gott nicht da ist und mir hilft. Eines der schönsten Erbauungsbücher ist ja das Buch von Bunyan, Die Pilgerreise. Es ist ein bisschen schwer zu lesen. Aber da steht schon ganz am Anfang, wie ein Christ sich aufmacht, den Weg zur Ewigkeit zu gehen. Und dann ruft ihn der Evangelist und zeigt ihm das Ziel. Er soll doch einmal im Himmel dabei sein. Und er macht sich auf den Weg. Das ist im Bild eines Traumes geschrieben. Und da kommt die erste Bewährungsprobe im Sumpf der Verzagtheit. Und der Pilger möchte durch diesen Sumpf durchwandern und er kann nicht mehr gehen. Er merkt, ich versinke. Da ist kein Boden mehr unter mir. Und da ist einer mit ihm gewandert, der sagt, du musst bloß wollen, du musst bloß wollen. Er sagt, ich kann doch nimmer. Bis endlich einer kommt und ihn aus dem Sumpf herauszieht. Und dann sagt er, jetzt müsst ihr mir aber das erklären, was soll das alles? Dann sagt der ihm das erklärt, mit deinem Willen bist du verloren. Da waren schon Obergesetzeslehrer da. Die haben ganz tolle Pfade und Straßen entworfen, mit denen sie diesen riesigen Sumpf der Verzagtheit überwinden wollten, aber es blieben Traumgebilde, was die Obergesetzeslehrer da gepredigt haben. Und dann hat man schon 20.000 Karren bester Unterweisung hineingekippt, in der Hoffnung, dann können die Menschen drauf gehen und es blieb der gleiche weglose Sumpf. Das Einzige, was dich rettet, ist der, der dich herausreißt. Du kommst nicht hindurch mit deiner eigenen Kraft und mit deinem eigenen Wollen. Sehen Sie, das ist so wunderbar, was da von Mose erzählt wird. Ich darf Gott rufen, ich darf mit Gott ringen im Gebet und sagen, Herr, ich will doch dich, der Mose, der keinen Mut mehr hat, der nimmer weiter kann. Viele von Ihnen, die stehen vor großen und schwierigen Aufgaben, die sind verzagt und mutlos. Aber auch da, wo ich im Leben meine Fehler kenne, meine Versäumnisse, meine Schuld, auch vor Gott, ich darf zu ihm kommen. Ich will dich in deiner Güte und mit deinem Erbarmen fassen. Auf dich will ich trauen, mit dir will ich's wagen. Und das war das Große bei Mose. Er ringt mit Gott, er kämpft mit Gott, er lässt Gott nicht los, er sucht ihn. Meine Oma stammte von der Schwäbischen Alb. Und dort war im Elternhaus noch eine Teilzeitlandwirtschaft im Lehrerhaushalt. Und die hat das uns Enkeln immer deutlich gemacht. Ich will an Jesus hängen wie eine Klett am Kleid. Wir Männer, wir wissen das, wie das mit den Hosenbeinern ist, wenn man durch die Alpwiesen geht und die Kletten unten an den Hosenbeinern hängen bleiben. So will ich mich an ihn hinhängen. Er muss mich durchbringen, weil er der Sieger ist, weil er stark ist und weil er Macht hat. Jetzt ein zweiter Punkt. Man muss es aber ganz genau wissen. Man muss es ganz genau wissen. Ja, wir haben alle Zweifel. Wie ist denn das mit Gott? Die modernen Menschen fragen ja, gibt's überhaupt einen Gott? Gibt's überhaupt einen? Das wäre ja toll. So wie man fragt, gibt's vielleicht irgendwo auf dem Mars noch so Männchen, nicht? Könnte ja komische Dinge noch in der Welt geben. Gibt's Lebewesen im All? Könnte es ja auch einen Gott geben? Die Frage ist doch dumm. Wenn jeder Mensch in seinem Gewissen das Reden Gottes schon längst vernommen hat. Es ist die Frage des Menschen, der Gott von sich stößt, der Gott nicht mehr kennen will. Aber dann kommt die Frage, wo wir doch wissen, es gibt einen Gott, aber wo ist Gott, wie ist Gott? Da kommt die Bitte von Mose, so verständlich wie wir, ich möchte Gott schauen. Natürlich, ich möchte Gott schauen. Alles, was man sehen kann, das ist wahr. Deshalb werden wir heute so viel mit Bildern manipuliert. Wir hatten es im Dienstag in unserem Bibeltraining. Mit Bildern kann man die Menschen toll manipulieren, weil die Leute alles glauben, was sie sehen, auch wenn die Bilder nicht stimmen. Ich will Gott sehen, wenn ich ihn gesehen habe oder womöglich noch betastet habe mit meinen Händen, dann will ich glauben und Gott sagt, nein, kein Mensch wird leben, der mich sieht. Ja, dann kann man nicht gewiss werden, doch. Ich will vor deinem Augen, jetzt merken Sie, was ich Ihnen sage, steht alles wörtlich hier in diesem Abschnitt. Ich will vor dir alle meine Güte vorüberziehen lassen. Eigentlich steht im Hebräischen meine Schönheit. Was ist denn die Schönheit Gottes? Das ist seine Geduld mit uns, seine Liebe. Das ist ja bei Gott nicht bloß ein Wort, ich liebe dich. Sondern das hat Gott bewiesen durch so viel Handeln. Jetzt beobachten Sie mal in Ihrem Leben und lesen Sie mal die Schrift, die Bibel, was Gott an Liebe an uns gewendet hat. Lassen Sie das mal an sich vorüberziehen, die großen Worte Gottes. Ich habe dich je und je geliebt, kann auch eine Frau ihres Kindes vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes, und wenn sie desselben vergesse. Ich will doch dein nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Ach, welch eine Liebe ist das. Und der Mose steht dort oben auf dem Sinai. Und nicht das Schauen Gottes ist das Große, sondern das Bewusstwerden. Gottes Güte ist ohne Ende, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Das Wunder seines Lebens, das tröstet ihn, das macht ihn Mut. Das gibt ihm Zuversicht. Du hast ja die Predigt heute, Mut und Zuversicht. Das ist der Grund, warum er später die schwierige Aufgabe wieder aus den Händen Gottes annehmen kann. Vielleicht haben wir auch schon oft den Wunsch gehabt, es wäre doch schön, wir könnten Gott einmal irgendwie in einer Vision sehen, Gott selber. Und interessant, was die Bibel da erzählt. Es gibt Menschen, die an der Grenze Gott gesehen haben. Da war nur der Saum des Gewandes bei Jesaja im Tempel. Und er gerät nicht in Ekstase, sondern er sagt, weh mir, ich vergehe. Wo Menschen etwas von der Größe Gottes gesehen haben, Petrus einst bei dem wunderbaren Fischfang am See, steigt aus dem Kahn aus und sagt, Herr, geh mir vor mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Jede Gotteserkenntnis bei Hiob war es auch so, wo am Ende sagt Kapitel 42, ich bin nur Staub und Asche. Jede Gotteserkenntnis geht einher mit Erkenntnis der eigenen Fehlsamkeit und Schuld und Sünde, nicht um uns fertig zu machen, sondern weil Gott uns zeigen will, sein Erbarmen mit uns. Und das können wir erst fassen, wo wir uns realistisch sehen, mit allen Schwächen, mit allen Nöten, mit allen Mängeln. Und doch dürfen wir so mit zu ihm kommen. Und das ist dann am wunderbarsten, wie es Saulus von Tarsus erlebt hat, wo er Christus schaute. In Christus hat Gott noch einmal all seine Güte und Schönheit sichtbar gemacht. Jesus wollte ja nichts weiter als den Vater verherrlichen. Und wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Und da sehen wir noch einmal die Güte Gottes, sein Gericht, seine Strenge und doch sein Erbarmen, wie er uns nachgeht, wie er die Arme ausbreitet und sagt, komm doch zu mir, ich will dich erquicken. Und wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, soll sie doch schneeweiß werden. Dieses große Lieben Gottes, dieses Erbarmen. Wir kommen jetzt schon bald wieder in die Weihnachtstage, wo wir dann sagen, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nicht weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre. Ich brauche Gott nimmer schauen. Ich habe Jesus gesehen durch den Bericht der Apostel. Und das genügt mir. Ich möchte um die Krippe stehen und dieses Kind bestaunen, weil dort der Sohn Gottes zu mir kommt und mir die Güte und Schönheit Gottes verkündigt. Und die gilt mir, die ist mein Rettungsanker. Das tröstet mich noch, wenn mein Leib zerfällt im Sterben. Und wenn ich in meinem Gewissen leide unter meinen Versäumnissen, dann bin ich froh, weil er mich tröstet. Er tröstet mich, er macht mich fröhlich. Noch ein letztes, man kann es auch erleben. Da sagt Gott zum Schluss, ich will dich in der Felskluft stehen lassen. Es war eigentlich nicht das, was Mose erbeten hat. Und doch, als er von diesem Berg heruntergeht, hat er mehr empfangen, als er je gedacht hat. Man darf mit Gott ringen im Gebet, auch wenn Gott unsere Gebete anders erfüllt, als wir es uns vorgestellt haben. Dieser Mose weiß, ich sehe ihn nicht, ich bin da nur in diese Wildnis hineingestellt. Wer einmal im Sinai war, ist ja erschüttert von dieser fast abweisenden Fremdheit, dieses Massivs. Es ist ja eigentlich Wüste, wo er ist, und doch ist keine Wüste. Die Gegenwart Gottes deckt ihn, umgibt ihn von allen Seiten. Sehen Sie, wir haben eine große Zukunft vor uns, wenn wir von hier weggehen. Wir gehen hinein in eine Welt, wo alles tobt und stürmt und schreit, und ich darf mich bergen unter dieser Hand Gottes, die mich begleitet. Er geht selber mit. Und will bei uns sein. Es gibt keinen Augenblick, wo nicht die Gegenwart Gottes uns einhüllen will und tragen will. Ich will an dir all meine Güte vorüberziehen lassen. Ich bin dir gnädig. Und ich kann dann ihm hinten nachsehen und kann dann sagen, es war alles nur wunderbar, wie Gott uns durch einen Engpass um den Handel hindurchgebracht hat. Wie seine Hand nie zu kurz war zum Helfen. Und er hat mich nie enttäuscht und nie habe ich Mangel gehabt. So wunderbar war es unter seiner starken Hand. Amen. Nun wollen wir noch einen Vers singen vom Lied 306, und zwar den letzten Vers. Und meines Glaubens Unterpfand ist, was er selbst verheißen, den fünften Vers. Wir wollen beten. Du barmherziger und gnädiger Gott, wir wollen in dein Licht kommen, gerade weil es bei uns so finster ist. Wir suchen dein Reden, weil wir oft nicht wissen, wie alles weitergehen soll. Wir suchen deinen Trost, weil wir uns selber keinen Mut zusprechen können. Und wir sind so dankbar, dass du gekommen bist, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Darum wollen wir vor dir nicht herumreden um die große Not, um das, was in unserem Leben gescheitert ist, da, wo wir dir oft nur Schande bereiten, da, wo wir dir auch nicht gehorsam sein können. Darum wollen wir dich fassen und dich immer mehr entdecken und immer mehr mit dir leben. Und dann lass es doch geschehen, dass unser Leben wieder strahlt von deiner Herrlichkeit, weil du das tun kannst, gerade durch fehlsame, sündige Menschen. Du hast es getan bei Mose und willst es auch in unserem Leben tun. So wohne in uns, nimm Besitz von uns und geh jedem von uns nach, bis wir alles in unserem Leben vor dir und in deinem Licht auch mit dir geklärt haben. Bis in unserem Leben alles so ist, dass wir es dir öffnen und du Besitz von uns ergreifen kannst und du unser Herr bist. Wir wollen dich heute auch bitten für alle Dienste, die geschehen an Menschen, die in Not sind, die mit dem Leben nicht mehr fertig werden, die in Süchten gefangen sind und die dem Nichtigen nachjagen, so wie wir alle immer wieder gefangen sind. Herr, du kannst befreien und retten und bist gekommen, um dieses Werk zu tun. Lass es auch heute geschehen durch unseren Dienst. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Warten Sie noch einen Moment. Ich wollte eigentlich nur unseren Show-Bobben-Gruß sagen lassen, aber ich glaube, wir müssen wegen der Uhr, wegen zweiten Gottesdienst. Im zweiten Gottesdienst sagst du noch ein Wort. Der war viele Jahre bei uns von den Navigatoren und ist jetzt wieder zurück in Amerika in der Arbeit unter Gemeinden. Joe, hast du ein paar Sätze so von deinem Platz aus noch einzurufen? Dankeschön. Die Gemeindedienstmappen liegen drüben im Clubzimmer. Auf ihren Plätzen liegen die Notizenzettel schon bis in Februar hinein. Da taut der Schnee und der Frühling kommt. Also so weit sind wir schon. Der alte Notizenzettel, der rote, liegt noch hin, der gilt noch bis zum Toten Sonntag. Wir haben am Dienstag kein Bibeltraining. Aber am Mittwoch, am Bußtag, haben wir zwei Gottesdienste. Und heute ist unser Opfer bestimmt für den Hort der Hoffnung, wo die Eltern Kümmel, die ja lange Zeit in unserer Gemeinde waren, einen Dienst tun an suchtkranken Menschen. Und das soll uns auch im Gebet beschäftigen, dass dort Menschen frei werden durch die Wunder Gottes. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.